Auch das kann man durch Fasten lernen, dass man beim alltäglichen Essen die einzelne Mahlzeit nicht runterschlingt, sondern zu schätzen und neu zu genießen, weil es eine von vielen Erfahrungen beim Fasten, die darauf hinauslaufen, dass nicht nur eine einzelne Mahlzeit, sondern auch andere Alltagserfahrungen einen höheren Stellenwert bekommen und neu bewertet werden. Wir wollen uns heute bei Skobel unter anderem mit den psychischen Wirkungen des Fastens beschäftigen, also den Effekten auf Bewusstsein und Verhalten, vor allem aber mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Was ist Fasten? Was passiert dabei? Und warum ist es für Körper und Psyche heilsam zu fasten?
Seit Urzeiten ist der menschliche Stoffwechsel auf Zeiten ohne Essen eingestellt. In Zeiten des Überflusses aßen unsere Vorfahren quasi auf Vorrat, denn in Zeiten des Mangels blieb ihr Magen tagelang leer. Der menschliche Körper übersteht längere Hungerperioden, indem er in seinen Organen und Geweben Energiereserven speichert und bei Bedarf wieder mobilisiert. Für die großen Philosophen der Antike, wie Sokrates, Platon und Aristoteles, war Genügsamkeit und Mäßigung der Schlüssel zum glücklichen Leben. Allen großen Religionen diente Fasten schon immer als spirituelle Praxis zur Erlangung geistiger oder körperlicher Reinheit. Enthaltsamkeit auch beim Essen, als radikale Form der Begegnung mit sich selbst und mit Gott. Ein äußeres Zeichen von Buße und Besinnung. Nahrungsverzicht erleichtert auch die Meditation, den Weg zur inneren Ruhe und Klarheit. Ob nun religiös motiviert oder nicht, Einschränkung beim Essen ist weit mehr als nur ein spirituelles Ritual. Aktuelle Studien belegen eine medizinische Wirkung bei körperlichen und psychischen Beschwerden, bestätigen, was Hippokrates von Kos schon vor mehr als 2000 Jahren wusste. Wer stark, gesund und jung bleiben will, sei mäßig, übe den Körper, atme reine Luft und heile sein Weh eher durchs Fasten als durch Arznei.
Fasten ersetzt zwar Medizin nicht, aber es hilft bei erstaunlich vielen Erkrankungen. Und was der Film sagt, und darüber müssen wir jetzt sprechen, ist, dass Fasten in einer bislang von der modernen Medizin nicht richtig erkannten Weise der Körper bei Heilungsprozessen unterstützt wird. Und mehr noch, dass der Körper erst umprogrammiert wird und dann damit auf einen Weg zur Selbstheilung und Gesundheit gebracht werden kann. Meine Gäste heute sind Stefan Brunnhuber, Ökonom und Psychiater, Mitglied des Club of Rome, erforscht an der Hochschule Mietweiler, ist ärztlicher Direktor der Diakoniekliniken für integrative Psychiatrie Sachsen, erforscht vor allem die komplexen Auswirkungen des Fastens auf die Psyche und sagt, wenn wir das Fasten wirklich verstehen wollen, benötigen wir im Besonderen die Kenntnisse und Einsichten der klinischen und vergleichenden Psychologie. Sie zeigt uns, dass erst dann Fasten zu einem spezifisch menschlichen Vorgang wird. Ich begrüße Andreas Michalsen. Er ist Chefarzt an einem Berliner Krankenhaus und Inhaber der Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité Universitätsmedizin Berlin. Er erforscht seit vielen Jahren die medizinische Wirkung des Fastens. Seine These: Fasten ist die wirkungsvollste Medizin, um chronische Erkrankungen zu heilen. Und ich begrüße Slaven Stekovic. Er forscht als Molekularbiologe an der Universität Cambridge und führte zusammen mit Frank Madeo, den Sie eben im Film sehen konnten, eine große Studie über den Zusammenhang von Fasten und Zellgesundheit durch. Auch die Ergebnisse werden in Kürze veröffentlicht. Er sagt, Fasten kann das Leben verlängern und die Gesundheit erhalten. Welche biologischen und molekularen Mechanismen dahinter stecken, ist allerdings eine große Frage für die moderne Wissenschaft. Schönen guten Abend zusammen. Herr Michalsen, sind wir uns denn alle einig, was Fasten ist?
Ja, so grob schon. Also man kann sagen, Fasten ist erstmal freiwillig. Das ist der ganz große Unterschied zum Hungern. Dann ist es für einen definierten Zeitraum. Da wird es allerdings auch schon komplex, weil man kann Tage oder vielleicht sogar Wochen fasten. Und jetzt kennen wir auch das Intervallfasten, wo wir über Stunden nur reden. Mhm. Und es hat eine Intention. Also das ist dann zum einen das religiöse, spirituelle oder eben das medizinische. Und das lässt es dann gut vom Hungern differenzieren.
Aber es heißt nicht notwendigerweise gar keine Nahrung.
Genau, nochmal ein wichtiger Punkt. Also gar keine Nahrung, das ist sicherlich die Urform des Fastens. Mhm. Das Wasserfasten gibt es auch in der Medizin. Aber man redet heute doch eher vom weitgehenden Verzicht. Und auch da wird das komplex und ein bisschen vielschichtiger in den letzten Jahren durch die Forschung.
Herr Stekovic, warum hat sich Ihrer Meinung nach die moderne Naturwissenschaft so lange mit diesem Thema nicht befasst?
Einerseits hatten wir das Problem in Naturwissenschaften, dass in den 50er Jahren die Struktur der DNA aufgeklärt wurde. Dadurch haben sich alle auf die Genetik und Gene gestürzt. Und Fasten an sich hat da die Rolle des...
War zu esoterisch.
Genau, verloren. Dementsprechend hat sich in den Jahrzehnten danach kaum jemand mit dem Fasten auseinandergesetzt, obwohl es eigentlich die Schlüsselarbeiten schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zum Thema Fasten und gerade Langlebigkeit und Lebensverlängerung gegeben hat. Erst mit dem Ende des 20. Jahrhunderts und mit der Aufklärung von dem Prozess der Autophagie und wie dieser Prozess abläuft, ist es dazu gekommen, dass sich die Naturwissenschaftler gerade in dem Bereich Anti-Aging, Lebensverlängerung und Gesundheitserhaltung mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und Gott sei Dank haben wir auch bis zu diesem Zeitpunkt neue Technologien entwickeln können, um dieses Thema genau aufklären zu können.
Was mich eigentlich zur selben Frage an Sie bringt, Herr Brunhuber, nämlich warum hat sich die empirische Psychologie, die Psychiatrie so spät oder kaum eigentlich mit Fasten beschäftigt?
Ja, in der Tat. Die Ergebnisse, die aus dem Fasten kommen, kommen ja in erster Linie aus der klinischen Forschung beziehungsweise auch der Physiologie, aus der Grundlagenforschung und beschreiben Fasten auf weiten Strecken als einen äußeren Vorgang, einen Anpassungsvorgang an Zustände der Nahrungskarenz, der intermittierten Nahrungskarenz oder der erzwungenen Nahrungskarenz. Ich glaube und ich hoffe, dass wir das heute auch weiter diskutieren können, dass Fasten vor allem ein innerer Vorgang ist und dabei spielen unterschiedliche Mechanismen, unterschiedliche Phasen, vielleicht auch unterschiedliche Bewusstseinsebenen eine Rolle.
Ja, vielen Dank. Wir haben schon mehrfach bei Skobel in einzelnen Sendungen etwa über eine Ernährung von den Wirkungen des Fastens gesprochen. Inzwischen weiß man jedoch deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren und kennt inzwischen auch einige der Zusammenhänge, die lange unklar waren. Der nächste Film gibt Ihnen jetzt einen Überblick über die wichtigsten medizinischen Auswirkungen und auch die Mechanismen des Fastens.
Obwohl reguliertes Essen seit Jahrtausenden praktiziert wird, hat die wissenschaftliche Forschung dazu gerade erst begonnen. Studien belegen inzwischen, Fasten fördert die Gesundheit und trägt zur Heilung vieler Krankheiten bei. Heute unterscheidet man vor allem zwei Formen. Das traditionelle 1- bis 4-wöchige Heilfasten, bei dem man nur kleine Kalorienmengen in Form von Säften zu sich nimmt. Und das sogenannte intermittierende oder Intervallfasten. Beim Intervallfasten kann man zwischen täglichen Pausen zwischen der Nahrungsaufnahme oder ganzen Fastentagen wählen. Der Verzicht auf Nahrung übt einen direkten Einfluss auf Alterungsprozesse und Lebenserwartung aus und könnte somit neurologischen Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Parkinson oder Demenz vorbeugen. Das ergaben Studien des renommierten Molekularbiologen und Altersforschers Frank Madeo von der Universität Graz und seinem Kollegen Slaven Stekovic. Einen wichtigen Grund für die Wirkung des Fastens, das Leben zu verlängern, sieht der Wissenschaftler in einem uralten Programm, das bei Zellen anspringt, wenn Nahrung knapp wird. Die Autophagie, eine Art Hausputz. Bei diesem Prozess bauen die Körperzellen eigene unbrauchbare Bestandteile ab und verwerten sie wieder, um neue Bausteine zu bilden oder um sie als Energiedepot zu nutzen, ähnlich der Energiegewinnung aus Fettreserven.
Die Zelle schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits löst sie Energieprobleme und andererseits werden eben Dinge, die schädlich sind und im Alter akkumulieren, in Grenzen gehalten.
Fasten, ein Anti-Aging-Wundermittel? Frank Madeo experimentierte zusätzlich mit Spermidin, einer Substanz, die der Körper nach einer bestimmten Zeit beim Fasten produziert. Sie kommt nicht nur in hoher Konzentration in der Samenflüssigkeit vor, sondern auch in Nahrungsmitteln wie Weizenkeimen und Sojabohnen. Madeo verglich die Vitalität von jungen Fruchtfliegen mit der ihrer Artgenossen, die im Alter Spermidin erhielten. Das Ergebnis?
Wir konnten zeigen und andere konnten das bestätigen in Publikationen, dass Spermidin dazu führt, dass die schlechtere Mobilität alter Fliegen wieder verbessert wird auf fast ein jugendliches Niveau. Damit können wir einige der altersassoziierten Abfälle, wie zum Beispiel schlechtere Motorik, schlechteres Gedächtnis in Fliegen ausheilen. Wir haben gemeinsam mit der Charité die erste Studie an Menschen gestartet und haben schon jetzt gesehen, dass in der Pilotstudie, wo wir 30 Leute untersucht haben, ältere Menschen mit Spermidingaben eine bessere Erinnerungsfähigkeit haben.
In Deutschland wird Fasten mittlerweile als erprobte Therapieform auch bei chronischen Erkrankungen wie Rheuma, metabolischem Syndrom oder Bluthochdruck empfohlen. Menschen, die regelmäßig fasten, können ihre Werte signifikant verbessern, was sich wiederum auch positiv auf andere gesundheitliche Probleme auswirkt.
Wir wissen heute, dass Blutdruck oder hoher Blutdruck ein wesentlicher Risikofaktor ist, auch zu versterben beim Diabetes, bei Stoffwechselerkrankungen. Das heißt also, die Einstellung und Absenkung des Blutdrucks ist da ganz entscheidend. Und auch das wird offensichtlich positiv durch Hungern beeinflusst.
Der amerikanische Gerontologe Walter Longo fand bereits 2009 bei Versuchen mit Mäusen heraus, dass das Intervallfasten den Stoffwechsel der Tiere so effektiv trainierte, dass eine beginnende Typ-2-Diabetes verhindert wurde. In der Leber sammelten sich weniger Gifte, die Mäuse konnten das Insulin wieder besser verarbeiten. Longo konnte schließlich auch nachweisen, dass der Nahrungsverzicht das Krebswachstum verlangsamte und die Tiere vor den negativen Einflüssen einer Chemotherapie schützte. In unseren Versuchen überlebten immer 100% der Mäuse hohe Dosen einer Chemotherapie, wenn sie fasteten, und 100% starben, wenn sie sich normal ernährten. Wir haben herausgefunden, dass die Onkogene die sind, die auch den Schutzmechanismus in einer Zelle kontrollieren. Wir haben gesehen, dass sich normale Zellen während des Fastens schützen und dass die Krebszellen das nicht können. Das ist eine sehr wichtige Entdeckung. Der Grund dafür ist, der Körper stellt beim Fasten seinen Stoffwechsel um. Normalerweise liefert Zucker aus Kohlenhydraten im Blut die Hauptenergie, sowohl für Gesunde als auch für die Tumorzellen. Beim Fasten jedoch fehlt Zucker. Stattdessen gibt es sogenannte Ketonkörper aus Fettreserven. Gesunde Zellen verwerten Ketonkörper sehr gut, die Krebszellen dagegen sehr schlecht und werden auf diese Weise geschwächt. Wirken die beschriebenen Effekte auch bei Menschen? Andreas Michalsen, Internist und Spezialist für klinische Naturheilkunde in Berlin, hat Untersuchungen mit krebskranken Patienten durchgeführt und konnte Walter Longos Studien bestätigen. Die Nebenwirkungen einer Chemotherapie werden nachweislich gemildert, wenn Krebskranke vorher fasten. Michalsen untersuchte auch an Patienten, die an Prostatakrebs erkrankten, ob Fasten das Tumorwachstum verlangsamen und die Gefahr einer Metastasierung verringern könnte. Die Ergebnisse werden demnächst veröffentlicht. Bei aller Fasteneuphorie gibt es auch kritische Stimmen, die vor den Gefahren des Fastens warnen. Ein Nachteil des Fastens ist, dass der Körper neben Fettdepots auch das Muskeleiweiß angreift und das zu körperlichen Beschwerden führen kann. Außerdem, so die Kritiker, fördere der Nahrungsentzug die Entwicklung von Essstörungen. Die Fastenforschung steht erst am Anfang, doch sie eröffnet ungeahnte Perspektiven und völlig neue Wege in der Behandlung von Krankheiten.
Herr Michalsen, ich muss Ihnen jetzt einfach mal so ein paar Standardfragen stellen. Also, wie lange, wie oft kann man fasten?
Also es wird, ich könnte jetzt salopp sagen, es wird immer doller. Also man hatte eigentlich eine Zeit lang gesagt, ja, einmal im Jahr ein Heilfasten über ein oder zwei Wochen, das ist gut, mehr sollte man nicht machen. Das Intervallfasten gab es da noch gar nicht. Und jetzt zeichnet sich doch ab, dass eine gewisse Regelmäßigkeit, eine Wiederholung schon wichtig ist, um diese Effekte, die man in der kurzen Zeit sieht, auch nachhaltig zu haben.
Also wenn ich es alle 3 Monate zum Beispiel machen würde, wäre das zu viel?
Nach heutigem Stand der Forschung wäre es nicht zu viel. Man muss allerdings nur aufpassen bei diesen Sachen. Wir wissen ja letztlich die Risiken für bestimmte Gruppen noch nicht so gut. Also ich würde das dann immer nur unter medizinischer Betreuung machen.
Ich ahne, worauf Sie anspielen. Das ist die Frage sozusagen an die Psychiatrie. Es kam ja eben auch im Film. Also fördert das unter Umständen die Entwicklung von Essstörungen?
Also meine Erfahrung ist, Patienten, die Essstörungen haben, die sollten nicht fasten. Ja, und Patienten, die schwere Depressionen haben, auch nicht.
Wenn ich eine leichtere Depression habe, hilft das?
Prinzipiell kann man schon sagen, dass Fasten an sich anxiolytisch, also angstlösend ist oder auch antidepressiv wirkt. Und im stationären Setting profitieren Patienten auch sicher davon.
Ja. Das heißt, im Zweifelsfall nicht nur sozusagen unter klassischer medizinischer Betreuung, sondern eben auch unter psychologisch-psychiatrischer Betreuung.
Ist an sich auch üblich bei vielen stationären Aufenthalten, dass okay. der Internist mit dem Psychiater zusammenarbeitet.
Okay. Ja. Also es gibt schon auch, sagen wir mal, so eine Art Leitlinie, wo schon darauf hingewiesen wird, also wenn man einfach Fasten zur Behandlung einer Krankheit in der Absicht, in der Intention macht, dann sollte man das zumindest beim ersten Mal auch unter medizinischer Betreuung machen. Ich glaube, das ist auch gut. Das kann auch mit Medikamenten Zwischenwirkungen geben und einfach ein paar Dinge sind zu beachten.
Ja. Ja, ich frage Sie noch ein paar Dinge, dann geht's weiter mit Herrn Stekovic. Also Intervallfasten. Heißt das, also zum Beispiel 16:8, heißt das wirklich, ich darf nichts zu mir nehmen? Also der Schluck Milch im Kaffee morgens, der geht schon nicht. Oder geht er doch?
Die Frage kriege ich fast täglich.
Ja, liegt so nahe auch.
Ja, die liegt so nahe.
Sorry, dass ich sie stellen muss.
Und ich kann sie leider nicht wissenschaftlich auf Daten basiert beantworten. Also das bleibt, also es ist so, beim Intervallfasten sollte man schon möglichst nichts verzehren und in diesem Intervall nichts zu sich nehmen. Aber es weiß natürlich keiner ganz genau, ob jetzt der kleine Schluck Sojamilch oder irgendwas, ob das die Effekte auflöst. Aber ich würde sagen, solange das nicht ganz geklärt ist, würde ich so wenig schummeln wie möglich, würde ich mal sagen.
Ich habe bei Ihnen, glaube ich, Herr Stekovic, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich gelesen, dass sozusagen das kleinste Fitzelchen schon den Stoffwechsel triggert und damit eigentlich den Effekt versaut.
Zum gewissen Teil ja. Also das basiert allerdings auf den molekularen Mechanismen des Fastens. Also einerseits sprechen wir davon, dass das Fasten komplette, also Verzicht auf die Nahrungaufnahme ist. Wenn wir davon sprechen, dass keine Kalorien aufgenommen werden durch
Genau.
Also wenn wir Fasten so definieren, dann wäre Einnahme von Kalorien beziehungsweise Kohlenhydraten, Proteinen oder Fetten, die würde dazu führen, dass die molekularen Mechanismen beziehungsweise die Einschaltung von Autophagie auf der zellulären Ebene zum gewissen Teil gehemmt wird.
Das heißt, Sie wissen es auch nicht so ganz genau, ob das ein Null, also Eins- oder Null-Mechanismus ist oder ob es da so Schwellwerte gibt.
Richtig. Also um da vorsichtig zu sein.
Also beim Intervallfasten.
Genau.
Beim Heilfasten ist vielleicht mal wichtig zu sagen, dann soll man bewusst keine Null-Diät machen.
Ja, sondern man nimmt so
ganz kleine Menge machen. Kalorien. Hat sich als schützend für den Muskel erwiesen. Mhm.
Weil Sie das ansprechen mit dem Muskel, klassischer Einwand gegen Fasten. Ja, Sie wissen doch, nach so und so vielen Tagen werden Proteine, also Muskulatur, abgebaut. Und das heißt, es greift doch den Herzmuskel an. Standardeinwand.
Ganz alte Kamelle. Das ist, muss man richtig sagen, dem liegt zugrunde, das sind Fallberichte aus den 60er, 70er Jahren aus den USA, wo schwerst fettleibige, übergewichtige Patienten 150 bis 180 Tage gefastet haben.
Ja gut.
Und da sind Todesfälle vorgekommen. Und das, da würde man natürlich sagen, ist ja auch natürlich völliger Unsinn, was man da gemacht hat. Und das hat sich leider so ein bisschen als Legende dann auf das Fasten übertragen. Das trifft überhaupt nicht zu für das gute, medizinisch betreute Fasten.
Herr Stekovic, ich weiß nicht, ob Sie über die neue Studie, die Sie veröffentlichen können, werden, ob Sie darüber reden können. Was würden Sie sagen, ist das Neueste, was Sie rausgefunden haben, über das Sie reden können?
Also das, was wir in der letzten Zeit gemacht haben, zusammen mit der Medizinischen Universität in Graz, aber auch in Zusammenarbeit mit der Charité in Berlin und all unsere Kollegen auf der Karl-Franzens-Universität in Graz, waren Studien zum Thema Fasten, also Intervallfasten, wie ist die Auswirkung von dem sogenannten Alternate Day Fasting, wo die Personen einen Tag essen und einen Tag fasten in zweitägigen Zyklen. Wie wirkt sich dieses Fasten kurzfristig und langfristig auf die Personen aus? Aber andererseits haben wir uns auch Substanzen angeschaut, die Effekte des Fasten auf der molekularen Ebene nachahmen können.
Wie Spermidin zum Beispiel.
Und in einer von unseren kürzlich veröffentlichten Studien konnten wir zeigen, dass eine verstärkte Aufnahme von Spermidin durch die Nahrung oder in Form von Tabletten zu einer besseren Gesundheit führen kann. Einerseits die Funktion des Herzmuskels bzw. die Risikofaktoren für Herzerkrankungen werden gesenkt und andererseits die kognitiven Leistungen bzw. die Lernfähigkeiten und Gedächtnis von älteren Personen werden durch Spermidineinnahme gefährdet.
Wobei Spermidin ja eigentlich was ist, was man durch die Nahrung zu sich nimmt.
Richtig, richtig. Und in diesen Studien haben wir es einerseits durch die gezielte Ernährung versucht zu etablieren, aber andererseits auch durch einen Eingriff durch Nahrungsergänzungsmittel.
Aber es bewirkt den Mechanismus, der eben auch beim Fasten einsetzt, nämlich diese Autophagie, also diese Zell, wie soll man sagen, Abfallbeseitigung, Zellreinigung. Mhm. Noch so ein paar Standardfragen. Es scheint ja offensichtlich, das ist so die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, nicht nur wichtig zu sein, dass man fastet oder eine bestimmte Kalorienzahl zu sich nimmt, das ist ja das Diätthema, sondern auch, wann man das macht. Also wenn ich 16:8 zum Beispiel mache, also 16 Stunden nichts esse, 8 Stunden was esse, spielt das nur eine Rolle, ob man es dummerweise wie ich sehr spät abends macht, das Essen, oder spielt es keine Rolle?
Ja, das spielt eine Rolle. Also das haben wir auch erst die letzten 1-2 Jahre gelernt, dass man nicht so generell sagen kann, es ist ganz egal, wann man diese 16 Stunden setzt. Ich habe da selber auch am Anfang ein bisschen naiv angegangen. Aber das Ganze wird letztlich wohl individuell entschieden. Also das hängt ein bisschen auch davon ab, ob man also ein Frühaufsteher, Spätaufsteher, also Stichwort Lerche, Eule ist, ob man übergewichtig ist. Und um das so kurz auf den Punkt zu bringen, also wenn man stark übergewichtig ist, vielleicht auch eine Diabetes-Neigung hat, dann ist das Frühstück durchaus wichtig. Dann würde ich das erstmal, dann würde ich sagen, dann ist die beste Zeit, um das meiste der Kalorien zu sich zu nehmen zwischen 10 Uhr, 9 Uhr morgens und 13 Uhr. Dann sollte man nicht das meiste am Abend essen. Der Nachteil ist nur so, dass in unserer Lebensform und auch sozial und familiär fällt es natürlich den meisten Menschen leicht, das Frühstück wegzulassen und dann schön Abend zu essen. Ich empfehle einfach immer, letztlich kann man, wenn man sich achtsam beobachtet, kann man das aber rausfinden. Ich finde, wenn jemand das Frühstück weglässt oder sehr spät frühstückt und es tut ihm gut, er hat Übergewicht und nimmt Kilogramm, dann ist alles richtig. Wenn er aber feststellen sollte nach ein paar Wochen, Mensch, alle sagen, das ist ganz toll, aber irgendwie bei mir, dann würde ich das auch verschieben.
Haben Sie eigentlich Überlegungen dazu oder festgestellt, dass es beim Fasten Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt?
So spontan kenne ich, die Studienlage ist, gibt's dazu sicherlich nichts her, ja. Aber was mir bei Diskussionen auffällt, ist, dass wir bei den ganzen Mechanismen, die wir diskutieren, im weiten Strecken ja auf Mechanismen zurückgreifen, die evolutionsbiologisch sehr alt sind, ja. Und in dem Sinne auch für den Menschen nicht unbedingt spezifisch sind. Ja, die Autophagie ist als Mechanismus sicherlich 200-300 Millionen Jahre alt. Den können Sie auf zellulärer Ebene bereits abbilden. Und macht die Frage an die Runde sozusagen, was macht sozusagen den Fastenvorgang eigentlich zu dem, was er ist, wenn wir ihn tun?
Ja. Also das Spitze. Also welche Wirkung hat es, wenn ich nicht sozusagen immer mal weniger esse, sondern wenn ich es ganz bewusst tue? Meinen Sie das?
Ja, ich meine das, sondern zum einen das und zum anderen aber auch der Hinweis, dass die molekularen und auch die physiologischen Befunde, die wir haben, die ja extrem beeindruckend sind und die uns helfen, den Fastenvorgang auch klinisch besser zu verstehen, dass die auf der einen Seite natürlich uns helfen, was passiert, auf der anderen Seite aber auch das spezifisch Psychische, das spezifisch Menschliche eigentlich nicht abbilden können. Wenn Sie denken an die Ergebnisse aus der Cortisol- und Stressforschung, die Stressachse ist 300 Millionen Jahre alt. Die wird uns sicherlich nichts, aber auch gar nichts über das Spezifische beim Fasten unter Stress sagen.
Haben Sie eine kurze Antwort?
Ja gut, also hier ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Das ist, also das Fasten ist quasi einer der ganz großen evolutionären Situationen. Ne? Also natürlich dann eher in der Form des Hungers, aber sagen wir mal, die Fähigkeit des Körpers damit umzugehen, ist ja so grundlegend, genauso wie wir mit Kälte, Wärme, mit Tag und Nacht umgehen müssen. Und insofern sind wahrscheinlich geschlechtsspezifische Unterschiede da eher marginal. Also das Besondere am Fasten ist ja, dass dieses Programm wird einfach bei jedem angeworfen. Das ist einfach da. Und ich versuche das auch meinen Patienten immer so zu erklären, dass das, was wir ja haben, dieser Überfluss oder die dauernde Verfügbarkeit ist ja, das sind die letzten 3 Sekunden einer 24-Stunden-Uhr. Und da ist
fühlst du die letzten 50 Jahre unseres Lebens auf diesem Planeten. Ja,
genau, das ist eine ganz besondere Situation. Und das andere ist eigentlich eher das.
Das ist der Standard, nicht? Das
ist der Standard. Okay. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es heute medizinisch so Furore macht. Das ist, weil wir jetzt andererseits in einer ganz evolutionär extremen Form einen Lebensstil praktizieren. Einen
falschen Lebensstil. Mhm. Wir machen mal weiter. Ein zentraler Mechanismus, den das Fasten beeinflusst, ist das, was man, kam eben schon, Zellreparaturprozesse nennen könnte. Nach einer bestimmten Zeit ohne Nahrung wird ein Zellreinigungsprozess gestartet. Entschlüsselt hat das der japanische Mikrobiologe Yoshinori Osumi. 2016 wurde ihm dafür für seine wissenschaftliche Pionierarbeit der Nobelpreis für Medizin verliehen. Wir haben ihn in Tokio gesprochen und zeigen Ihnen jetzt, wie dieser Prozess der Autophagie eigentlich funktioniert.
Wo Leben ist, entsteht Müll. Dieses Gesetz der Natur gilt selbst für die kleinsten Bestandteile des Lebens, die Zellen. 100 Billionen gibt es davon im menschlichen Körper und in jeder einzelnen sammelt sich Müll, der beseitigt werden muss. Ein Problem so alt wie das Leben selbst. Die Evolution hat den Zellen dazu ein eigenes Recycling-System beschert. Zellbiologen nennen es Autophagie, was so viel bedeutet wie sich selbst fressen. Bekannt ist diese Fähigkeit der Zellen schon seit den 60er Jahren. Wie das Zellrecycling allerdings funktioniert, konnte der japanische Mikrobiologe Yoshinori Osumi erst 30 Jahre später entschlüsseln.
Als wir zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, ein Elektronenmikroskop einzusetzen, ist uns etwas sehr Bemerkenswertes gelungen, nämlich die Autophagie in Hefezellen wirklich zu beobachten. Damit war der Weg frei, die Gene zu entschlüsseln, die den Vorgang steuern. Von da an ging es mit der Erforschung der Autophagie zügig voran. Und als man schließlich herausfand, dass dieselben Gene, die die Autophagie in den Hefezellen steuern, auch in unseren menschlichen Zellen vorkommen, wurde die Autophagie endgültig zum Gegenstand der modernen Mikrobiologie.
Insgesamt 18 Autophagie-Gene konnten Yoshinori Osumi und seine Mitarbeiter zu Beginn der 90er Jahre identifizieren. Eine Pionierleistung. Heute weiß man von mindestens 35 Genen, die das lebenswichtige Recycling der Zelle steuern. Doch warum benötigen Zellen überhaupt ein eigenes Recycling-System? Der Müll, der in den Zellen entsteht, besteht zum Beispiel aus ausgemusterten Mitochondrien, aus Krankheitserregern oder aus Proteinen, die fehlerhaft gefaltet sind und so ihre Funktion nicht erfüllen können. Bliebe der Müll einfach liegen, würde er in kurzer Zeit Überhand nehmen und die Zelle schädigen. Um das zu verhindern, startet die Zelle ihr internes Recyclingprogramm. Zunächst werden die ausgemusterten Zellbestandteile chemisch markiert und von einer Doppelmembran umschlossen. Der Abfall befindet sich nun in einer Art Müllsack, der mit einem anderen Zellorganell, einem Lysosom, verschmilzt. Das Lysosom bringt Verdauungsenzyme in den Verbund, die den Abfall chemisch zerlegen. Und zwar in Aminosäuren, die nun in das Zellplasma ausgeschieden werden und dort wieder als biochemische Bausteine zur Verfügung stehen. Die Autophagie ist ein zellulärer Gesunderhaltungsprozess, der auf niedrigem Level ständig in jeder Zelle abläuft. Richtig aktiv wird er dagegen, wenn die Zelle in einen Mangelzustand gerät, zum Beispiel durch Sport. Denn Sport senkt kurzfristig die Nährstoffkonzentration im Blut. Fehlen diese Nährstoffe in den Zellen, gleichen diese den Mangel aus, indem sie beginnen, ihren Abfall zu recyceln. Noch effektiver ist es aber, seine Zellen regelmäßig hungern zu lassen. Ein optimaler Weg hierfür bietet das Intervallfasten. Etwa 16 Stunden ohne Nahrungszufuhr benötigt die Autophagie, um ihre Wirkung voll zu entfalten.
Die Logik dahinter ist, dass die Zellen, wenn sie einen Energie- oder Nahrungsmangel spüren, alles verdauen, was in der Zelle herumliegt und was überflüssig ist, ja, was vielleicht sogar schädlich ist und die Funktion der Zelle stört.
Jeder Mensch kann also das Zellrecycling in seinem Körper durch sein Verhalten unterstützen. Und es lohnt sich. Denn Biologen und Mediziner sind überzeugt, dass ein reges Zellrecycling das Immunsystem stärkt und effektiven Schutz vor einer Reihe von Krankheiten bietet. Ist die Autophagie gestört, können neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson entstehen. Und auch die Entstehung von Tumoren wird vermutlich begünstigt, wenn das Zellrecycling versagt. Doch beim Krebs ist die Sache kompliziert. Einerseits kann die Autophagie hier einen Beitrag zur Vorbeugung leisten, andererseits können bereits ausgebildete Tumorzellen von der Autophagie profitieren und sich gegen die Wirkung von Medikamenten stabilisieren. Die enge Verknüpfung zahlreicher Krankheiten mit der Autophagie legt es nahe, das Zellrecycling durch Medikamente zu beeinflussen und zum Beispiel bei Krebspatienten gezielt zu verhindern. Ein Aspekt, den der Nobelpreisträger von 2016 Yoshinori Ozumi jedenfalls im Augenblick noch zurückhaltend beurteilt.
Tatsächlich besitzen alle Zellen eine Recyclinganlage. Die Krebszellen nehmen hier zwar eine Sonderrolle ein, aber auch sie betreiben Autophagie. Deshalb könnte man natürlich auf die Idee kommen, die Autophagie künstlich zu hemmen. Würde man aber den Recyclingprozess aller Zellen im menschlichen Körper herunterfahren, würden wir dem Körper großen Schaden zufügen. Daher denke ich, dass wir noch besser verstehen müssen, wie die Autophagie in bestimmten Zellen genau funktioniert, wann sie passiert, unter welchen Bedingungen und um welche spezifischen Arten von Autophagie es sich jeweils handelt. Wenn wir all das verstehen, dann denke ich, dass wir auch über medizinische Anwendungen nachdenken können.
Herr Stekovic, da steckte ja drin, dem, was Ozumi gerade sagte, dass viele Gene daran beteiligt sind. Also ich nehme an, da ist noch viel, auch für Sie noch viel zu forschen. Stimmt denn diese Metapher, die man immer wieder hört, dass Fasten entschlackt? Also ich frage mich immer, was für Schlacken sind das? Aber gut, hat das was mit Autophagie zu tun oder ist das letztlich eine falsche Metapher?
Grundsätzlich Schlacken und Entschlacken gibt es in der Medizin nicht. Also es gibt keinen medizinischen Nachweis, dass sich wirklich die Schlacken in unseren Darm sammeln und dass durch das Fasten eine Entschlackung stattfindet. Wenn man diese Metapher unbedingt verwenden möchte beim Fasten, dann könnte man davon sprechen, dass die Zellakkumulate, also defekte Proteine bzw. defekte Zellteile in unseren Zellen mit der Zeit angesammelt werden. Und durch das Fasten, durch die Einschaltung von der Autophagie, werden diese defekte Moleküle tatsächlich aus unseren Zellen entfernt.
In der Krebstherapie war es ja immer die Idee, also wenn man rechtzeitig sozusagen diese sich falsch entwickelten, also undifferenziert wachsenden Zellen entdecken könnte und auseinanderbauen, neu umbauen, hätte man eigentlich einen Mechanismus, um Krebs bekämpfen zu können.
Richtig, also durch die Einschaltung von der Autophagie kann man auch sogar die Makrophagen, sozusagen die zelluläre Polizei in unserem Körper, dazu motivieren, Krebszellen zu beseitigen. Andererseits ist es auch in manchen Studien gezeigt worden, dass durch die Einschaltung der Autophagie bei fortgeschrittenen Krebs in dem umgebenden Gewebe sogar die umgebenden Zellen, gesunden Zellen abgebaut werden, um den Krebs zu futtern.
Und das wäre dann kontraproduktiv.
Das wäre kontraproduktiv,
richtig. Wobei ja Chemotherapie zeigt, also das deutete der Film ja an, also wenn ich faste, bildet das quasi, ich sag jetzt mal metaphorischen Schutzhülle um die Zellen, während das bei den Krebszellen nicht der Fall ist, weil die Metabolismus sozusagen neoliberal bis zum Anschlag immer mehr Wachstum haben wollen. Also da wirkt es dann wieder.
Da wirkt es dann zu einem gewissen Teil, nämlich die Krebszellen sind nicht in der Lage, so schnell von einem Energiestoffwechsel auf den anderen umzuschalten. Man muss aber immer das betonen, dass Krebs nicht eine Erkrankung ist, sondern Tausende von verschiedenen Erkrankungen. Arten, und dementsprechend das nur eine Faustregel ist, die immer noch sehr, sehr, sehr schwer zum Anwenden ist.
Ich würde Sie gerne jetzt löchern, aber Sie dürfen noch nicht drüber reden, über Ihre Studie über Prostatakrebs. Was passiert, wenn man zu wenig Fett hat? Das ist ja, also das erwähnen Sie in Ihrem Buch, dass ich natürlich durch Fasten Fett abbaue, aber das unter Umständen auch Erkrankungen befördert.
Zum gewissen Teil. Also zum Beispiel das, was dadurch passieren kann beim Fettabbau, nicht nur durch das Fasten, sondern generell durch den Fettabbau, sei es durch Sportaktivitäten, ist, dass gewisse fettlösliche Toxine, die in unseren Körper angesammelt werden, über die Zeit
in den Körper kommen,
in den Körper wieder freigesetzt werden. Das ist für gewisse Berufsgruppen, zum Beispiel Personen, die, wie ich, im Labor arbeiten werden, tagtäglich Giften ausgesetzt, bei sehr schnellen Gewichtsreduktionen und sehr schnellen Fettabbau kann es tatsächlich dazu kommen, dass das Blut dann durch diese Gifte vergiftet wird.
Und was wir auch gehört haben, ist, also Körper schaltet um auf Ketonproduktion, wenn man zu viel Ketone hat, weil man könnte ja jetzt auf die Idee kommen, Mensch, ich mache Fasten und ich mache die im Moment so hippe Keto-Diät und das in Kombination, habe Ketone bis zum Anschlag. Warum ist das keine gute Idee?
Ja gut, zum einen wird es ja wie so oft dann erstmal auch übertrieben, es ist heilsbringend, aber letztlich weiß auch niemand genau, was passiert, wenn man immer eine Ketose hat. Die Natur ist eigentlich in der Regel ganz klug. Also wenn Ketone der Superbrennstoff wären, dann hätte sie möglicherweise den auch als ersten Brennstoff platziert und nicht den Zucker. Also ich bin da immer auch so ein bisschen vorsichtig. Das andere ist, wenn man eine ketogene Ernährung macht, muss man die fast zwangsläufig mit tierischen Produkten machen. Und da kommt man
auch wieder in eine
ganz andere Problematik an. Man könnte sie rein pflanzlich machen, aber wenn man dann Tage oder Wochen lang nur noch Avocados, Nüsse und Öl zu sich nimmt, das ist sehr, sehr schön.
Sie hatten ja eben den Punkt gemacht, Herr Brunhuber, dass die Frage ja ist, was ist sozusagen der spezifisch menschliche Aspekt beim Fasten? Also was macht sozusagen aus dem molekularbiologischen was Menschliches? Könnte man nicht auf einer zumindest mal metaphorischen Ebene sagen, naja, dieser Zellreinigungsprozess, der spielt sich auf einer psychischen Ebene auch ab. Es gibt zum Beispiel Leute, die, wenn sie fasten oder nachdem sie gefastet haben, anfangen, ihr Haus endlich mal zu entrümpeln.
Genau. Das hat sich auch aufgedrängt, als ich Ihre Arbeiten gelesen habe zur Autophagie, dass das mehr wie eine Analogie ist, nicht? Wenn es um Reinigung geht, um Detox oder um Cleansing geht. Und wenn Sie selber fasten, oder Patienten sehen, die fasten, dann berichten die ihnen, dass es immer auch um einen Zustand geht von mehr Klarheit, mehr Wachheit, mehr Durchsicht oder mehr Einsicht. Und das sind vielleicht Analogien, die zu diesen molekularen Mechanismen...
Ist mehr Wachheit, mehr Klarheit eine Folge von mehr Serotonin? Denn es gibt ja eine erhöhte Serotoninausschüttung nach, ich glaube, 4 bis 5 Tagen.
Ja, als Forscher in Medizin ist man immer auf der Suche, das zu begründen.
Ja.
Und dann, klar,
ja, ja,
dann
ich weiß, man, deshalb löchere ich Sie auch
genau,
so.
Genau, dann sucht man Molekül und Serotonin oder Endorphin. Und klar, das kann man schon für das Fasten alles zeigen. Aber es fällt dann doch auch auf, dann gibt es so Wellen, dann wird mal darüber geforscht, dann stellt man fest, ach, so wie im Tierversuch, so ganz deutlich ist das beim Menschen gar nicht zu sehen. Ich glaube, es ist einfach dieses Gesamtorchester, was da stattfindet. Das sind ja wirklich über 1200 Gene, die aktiviert werden beim Fasten, zahllose Moleküle. Und dann, ich würde diese psychische, also diese jetzt nicht molekulare, oder natürlich ist alles letztlich molekular, aber diese...
Da bin ich nicht so sicher, weil es molekular ist.
Aber ich würde es einfach andere Sendung.
Aber ich würde es jetzt mal als psychische Wirkung einfach mal so stehen lassen. So. Ja. Die ist für mich beim Fasten sehr wichtig, weil das empfindet man so. Man verliert ja auch Pfunde, der Cholesterinspiegel, man fühlt sich leichter. Man ist nicht dauernd beschäftigt mit Essen und Einkaufen.
Vor allem mit Verdauung.
Mit Verdauung.
Das nimmt ja viel Energie und Zeit.
Genau. Also das sind ganz viele Effekte, sodass ich eigentlich den Frieden geschlossen habe mit diesem Begriff Entgiften oder Entschlacken.
Weil als Mediziner reagiert man ja eigentlich allergisch drauf.
Natürlich in der klaren Kenntnis, dass es nicht um Schlacken gibt, die ich im Koloskop, also in der Darmspiegelung sehe. Aber als Metapher würde ich das sehr wohl stehen lassen.
Gibt es eine Brücke vielleicht zwischen der Psyche und, ich sage jetzt mal, dem reinen physiologischen, durch eine Wirkung, die neurobiologisch ist, also aufs Gehirn wirkt? Kennen Sie da Studien zu?
Mir sind keine solche
Studien. Mir ist auch nichts, ich bin kein Forscher, aber mir ist nichts begegnet.
Also ich habe noch nichts gefunden in dieser Richtung, wobei die Erfahrungen von denen, die Probanden sprechen, beziehungsweise Personen, die regelmäßig fasten, schon darauf hindeuten, dass es einen molekularen Hintergrund geben könnte, beziehungsweise dass es zu einer Veränderung des Wohlbefindens, beziehungsweise auch zum Beispiel Stärkung der Sinne.
Ja. Ich meine, dass es molekulare Hintergründe gibt und auch physiologische Hintergründe und dann auch neurobiologisch in die Gründe. Das wird eigentlich unstrittig. Ja. Ja. Die Frage ist nur, ob es Korrelationen sind oder ob es Kausalzusammenhänge sind. Ja. Und ob diese Kausalität nur in die eine Richtung gehen, nämlich vom Molekül zum Bewusstsein, oder ob das im Prinzip auch andersrum geht.
Aber interessant ist doch, wir haben eben schon darüber gesprochen, wir kommen auf ein altes evolutionsbiologisches Programm zurück, das anders ist als das, was wir jetzt im Alltag haben, nämlich ich kann ständig futtern, was gar nicht gut ist sozusagen, diese Regelmäßigkeit. Und machen die Erfahrung, dass ich durch Verzicht, in Klammern Verzicht wirkt, zumindest wenn man es gesellschaftlich sieht, immer schlecht. Wenn ich auf was verzichte, steht sozusagen die nächste Ungerechtigkeit schon direkt vor der Tür. Das ist jetzt sehr metaphorisch, ich weiß. Aber ich verzichte, und interessanterweise setzen dadurch gerade die Prozesse ein, die Sie beschrieben haben, die wirklich dem Körper helfen, Abfall sozusagen, Zellabfall besser und anders zu verwerten.
Aber Herr Skobel, der Verzicht oder die Fähigkeit zum Nein sagen oder die Fähigkeit zur Diskriminierung, noch allgemeiner formuliert, ist ja etwas, was grundlegend ist im Aufbau jeder Person. Das findet im präfrontalen Kortex statt, und der entwickelt sich nur, weil wir ständig diskriminieren.
Also unterscheiden.
Ja, dass wir die Fähigkeit haben, sozusagen auch Nein zu sagen, Impulskontrolle. Beispielsweise, oder Spannungstoleranz, ja, die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen wichtig und unwichtig. Ich glaube, dass unser Gehirn nicht als Kübel funktioniert, indem wir einfach nur was reinschütten, sondern eigentlich als Filter, der uns die Gelegenheit gibt, ständige Diskriminierungsleistungen zu vollziehen. Das sind jene Unterscheidungen, die uns eigentlich als Person dann erst ausmachen.
Mhm. Ja, und ich würde vielleicht noch das Wechselspiel, also die Rhythmizität, glaube ich, erwähnen. Also das klang ja schon an bei der Evolution. Und wir haben ja, ich glaube, wir alle haben natürlich so ein Bedürfnis, das Leben sollte immer gleich und kontinuierlich, immer statisch, regelmäßig, immer ja. alles sicher sein. Aber das ist ja nicht so. Und das wissen wir ja auch alle, dass es nicht so ist. Das Leben hat eine ganz hohe Variabilität. Das geht von der Geburt bis zum Tod. Und letztlich zeigt die Medizin auch immer mehr, dass Gesundheit eher immer definiert ist als ein Wechsel. Es gibt die Statik Herzrate. Ist einfach nicht Herzrate. Es gibt unendlich viele Befunde, die immer in diese Richtung, also immer mehr in diese Richtung weisen. Und da dann wird klar, dass dieses dauernde, regelmäßige und so, das ist nicht gut.
Wer fastet, wird bald feststellen, dass sich auch Bewusstsein und Psyche verändern. Da haben wir schon drüber gesprochen. Ich selber habe Fasten inzwischen mehrfach ausprobiert. Einmal während einer sehr stressigen Arbeitsperiode, das andere Mal während eines sogenannten Sessions, also einer längeren zeitintensiver Meditation. Nun klingt das in den Ohren vieler Menschen immer noch ein wenig esoterisch. Und ich gebe zu, dass ich das selber lange Zeit auch gedacht habe, ich endlich mal den Selbstversuch gestartet habe, den ich Ihnen übrigens nur empfehlen kann. Was zur Frage führt, inwieweit Fasten auf das Bewusstsein und die Psyche wirkt und warum eigentlich?
Zeitdruck, Hektik, Stress. In modernen Überflussgesellschaften scheint es ein stärkeres Bedürfnis nach Verzicht zu geben. Fasten ist eine Form der Enthaltsamkeit, ein spirituelles Ritual oder eine besondere Begegnung mit sich selbst. Fasten erlebt gerade einen regelrechten Boom, und dabei geht es immer mehr um innere Rückbesinnung. Diese Seite des Fastens ist im Ayurveda schon seit 5000 Jahren fest verankert. In dieser alten Volksmedizin ist es ein Teil eines großen Ganzen. Was hier in Traben-Trarbach an der Mosel nach Wellness aussieht, ist zertifiziertes Ayurveda. Die indische Medizin heißt übersetzt Wissenschaft vom Leben, ist von der WHO anerkannt, wird in Südasien und Indien als Heilmethode wissenschaftlich gelehrt. Fasten ist ohne Bewusstsein und Psyche nicht denkbar, aber wie wirkt sich die für den Körper anstrengende Kur auf die Psyche aus? Für Betroffene wie Andreas Tümmler aus Frankfurt folgt eine Untersuchung vom Spezialisten. Jedes Jahr unterzieht sich der Geschäftsmann der Pancha-Karma-Kur. Diese Art des Fastens, also auf feste Nahrung verzichten, ist eine in 5 Phasen eingeteilte 3-wöchige Entgiftungskur unter ärztlicher Aufsicht.
Das ist jetzt hier keine Abnehmkur, vom Sinn her, sondern das Ganze findet eigentlich im Kopf statt. Also es ist ein Fasten und zu sich kommen im Kopf, ein Fokus, ja, dadurch auch die Meditation, das Yoga, das hilft alles mit und man findet quasi wieder zu seiner inneren Mitte und ist dann auch sehr entspannt, fokussiert und stressfrei.
Die Forschung zu Fasten und Psyche ist noch jung. Es gibt nur wenige wissenschaftliche Studien. Belege gibt es bei rheumatischen Erkrankungen, Bluthochdruck, Reizdarm. Dennoch, eine Fastenkur ist keine Psychotherapie. Fest steht, dass die Entgiftung des Körpers die Gesundheit fördert und zur Heilung neurovegetativer Krankheiten beiträgt. Wie geht es dabei der Psyche des Patienten?
Er kann weinen, er kann schweigen, er kann reden. Aber die Lösung der Probleme, die sollte man nach der Kur aufnehmen und nicht während der Kur. Weil die gesamte energetische Situation in der Kur ist, alle Organe arbeiten auf höchstem Niveau. Das hängt damit zusammen, dass der Körper natürlich die Säure hergibt, dass der Körper eine andere Struktur bekommt.
Wenn ein Mensch beginnt zu fasten, schaltet die Leber nach einigen Tagen auf eine andere Form von Stoffwechsel um. Blutzucker, Blutfette, Cholesterol und Insulin sinken. Statt Glukose werden nun sogenannte Ketone produziert. Dann werden alle Fettreserven des Körpers umgebaut in Energie. Kommt es danach stets zum Fastenhai? Wirkt es als eine Art Antidepressivum?
Ich kenne auch Fasten, ja, dieses High, wenn man fastet, ja, das ist anders hier. Also hier kommt das große Aha-Erlebnis nach der Kur, ja, und es kann auch ein paar Wochen dauern. Manchmal gehen die Leute am letzten Tag nach Hause, die sind viel entspannter, denen geht's insgesamt viel besser, die sind erleichtert, die fühlen auch diese Erleichterung, aber die sind noch ein bisschen müde, ja. Und erst wenn der Agni wieder aufgebaut wird, dann kommt die volle Kraft wieder.
So darf man beim Ayurveda, im Gegensatz zum strengen Fasten, bereits nach dem ersten Entgiftungstag, dem sogenannten Rizinustag, wieder leichte, warme Kurkost zu sich nehmen. Auch wenn man nur wenig Essen zu sich nimmt, wird die sinnliche Wahrnehmung durchaus geschärft, nämlich auf den Genuss des bewussten Essens. Dies muss man dann mental von der Kur in den Alltag übertragen.
Ganz klassisch heißt es auch im Ayurveda, dass die Panchakarma-Kur-Wirkung sich nach 2 Monaten erst so richtig entfaltet. Und die meisten Gäste sagen, dass sie circa 1 Jahr lang davon profitieren.
Zu den Langzeitwirkungen des Fastens für die seelische Gesundheit gibt es noch wenig wissenschaftliche Untersuchungen. Aber die ersten Erkenntnisse sind vielversprechend und bestätigen, was in vielen Kulturkreisen längst selbstverständlich ist.
Ich empfinde da noch so einen leisen Widerspruch. Also wir haben erfahren, auf der molekularbiologischen Ebene ist das ein Umprogrammieren in Richtung Autophagie. Auf der etwa auf der Organebene könnte man sagen, es ist ein Umprogrammieren des ganzen Körpers, der sowas eigentlich sonst nie erlebt. Das ist ein. Jetzt höre ich aber gleichzeitig eben in dem Film, dieses Umprogrammieren hat eine lang anhaltende Wirkung auf der psychischen Ebene. Reden wir da von unterschiedlichen Zeitzyklen? Also dass es molekularbiologisch sozusagen kürzer ist? Psychisch unter Umständen länger? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also, nee, das passt schon sehr gut zusammen. Also, um ein Beispiel zu geben, wenn man sehr regelmäßig und vielleicht auch ein bisschen zu viel isst und sich wenig bewegt, dann sind viele Hormonsysteme, Stoffwechselhormone, Insulin oder auch Blutdruck, einfach dauerhochreguliert, funktionieren dann nicht mehr gut. Und was bei dem Fasten passiert, also sie erholen sich, sie gehen runter und sie werden dann wieder sensibel, sensitiv. Man kann das schon mit dieser Reset-Funktion eigentlich ganz gut vergleichen. Also ich würde jetzt nicht sagen, völlig anderes Programm, aber man kommt wieder auf die auf die Ausgangsposition. Ah, okay. Also gehe vor auf
ja, ja.
Los so, ja. Sozusagen. Das ist für mich eher so das Schöne am Umprogrammieren. Und das, diese Erholung der Rezeptoren, die bleibt schon ein Weilchen. Natürlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, sofort nach dem Fasten jeden Tag Currywurst.
Ja, klar. Würde man aber auch gar nicht wollen, interessanterweise.
Eben, das zeigen die Daten eben auch. Ja. Und dann hat man doch eine Nachhaltigkeit. Nicht auf ewig, aber schon für viele Monate.
Gibt es denn sowas wie einen Jojo-Effekt beim Fasten? Also, dass man danach einfach genau das wieder...
Also, es gibt es im Einzelfall. Ich kenne auch Patienten, wo ich dann gesagt habe, nee, das hat jetzt nicht geklappt. Das lassen wir jetzt auch lieber. Aber im Mittel, die große, also in der Statistik sehen wir keinen Jojo-Effekt. Also die meisten, die Mehrheit hat überhaupt gar keinen Jojo-Effekt.
Aber beim Jojo geht es ja vor allem auch um die Gewichtsanpassung. In erster Linie, nicht?
Ja.
Und das ist ja nicht der primäre Grund, weshalb Menschen fasten.
Ja.
Nicht? Das heißt, auch wenn sie danach langfristig nicht Gewicht abnehmen, kann der Fastenvorgang ein sinnvoller Vorgang gewesen sein.
Ja, und was ich auch ganz wichtig finde, das hat der Hirnforscher Marc Matzen herausgefunden, die Zellen können ja auch trainiert werden auf das Fasten. Also mit jedem neuen Zyklus von Fasten ist der Anpassungsvorgang perfekter. Ist ein bisschen wie beim Sport. Also Marc Matzen benutzt auch genau die Analogie. Er sagt, das ist wie ein Sporttraining. Mhm. Wenn ich das erste Mal die Runde drehe, fühle ich mich nicht gut. Und wenn ich das 10 oder 20 Mal gemacht habe, dann ist es gut.
Die Autophagie-Prozesse, werden die denn leichter getriggert, wenn ich es mehrfach mache? Gibt es dazu Untersuchungen?
Zu der Autophagie selbst nicht, aber zu den Prozessen, die die Autophagie regulieren, sei es die Transkription verschiedener Gene oder die epigenetische Regulation unserer DNA und der Zellfunktion, da gibt es schon die ersten Ergebnisse, dass erstens die Autophagie diese dann auch umgestaltet, damit die Autophagie dann wieder bei der nächsten Gelegenheit besser eingeschaltet werden kann. Aber andererseits auch, dass beim Fasten genau diese molekulare Marker verändert werden, um das Zelle zu erleichtern, mit dem Fasten umzugehen.
Wie kann ich denn diese Effekte am besten in den Alltag integrieren? Also es gibt ja verschiedene Modelle. Intervallfasten haben wir gesagt. Ich könnte aber auch mehrfach im Jahr Heilfasten machen. Gibt es da eine Empfehlung?
Das ist natürlich jetzt die schwierigste aller. Wir haben die Tradition, die war relativ klar und geordnet. Jetzt kommt die Forschung und wirft alles durcheinander. Und natürlich sind auch viele Tierversuche. Und natürlich wissen wir nicht, was einer Fliege gut tut oder einer Maus, wie das bei Menschen. Es ist jetzt ein bisschen sehr weit geworden. Und ich glaube, man sollte, die traditionellen Sachen sind weiterhin da. Das Heilfasten, also das Fasten für mehrere Tage, das wirkt. Beim Intervallfasten haben wir jetzt auch so erste Standards. Und ich würde einfach denken, man muss es für sich auch herausfinden, was für einen persönlich auch da am besten langfristig funktioniert.
Ich könnte mir denken, dass es vielleicht gar nicht so stark auf die Länge der Fastenperiode ankommt, sondern viel eher um die Frage der Motivation, warum faste ich überhaupt? Ja? Das sehe ich bei Patienten, bei Klienten und auch bei mir selber im Gespräch immer. Was ist die Motivation, weshalb ein Mensch sich in diese selbst gewählte Nahrungskarenz hineinbegibt?
Die am Anfang schon, muss man ja fairerweise sagen, am Anfang schon ein bisschen unangenehm ist. Ja,
ist zweifellos.
Das ist aber viel weniger unangenehm, als man denkt. Aber
ja, die Frage ist dennoch, was motiviert den Einzelnen? Geht es darum, dass man sich sozusagen unbedingt gesünder werden will? Geht es darum, sich selbst mit seinem Leistungsprofil zu optimieren?
Könnte ja auch sein.
Ja, das ist ganz wichtig, weil das würde sozusagen den Fastenvorgang auch in seiner historischen Bedeutung eigentlich instrumentalisieren.
Ja, und völlig auf den Kopf stellen eigentlich.
Gleichwohl. Oder hat Fasten noch ganz andere Dimensionen, nämlich vielleicht auch die Dimension, dass Fasten ein Instrument darstellt, sich selber besser kennenzulernen. So wie wir sind. Jenseits der Autophagie und jenseits der klinischen Studien, jenseits der Effekte auf Symptome, im klinischen Umfeld. Und dann sind wir natürlich in einem ganz anderen Bereich drin, als wir das ursprünglich diskutieren, wenn es um Klinik oder Grundlagenforschung geht.
Wäre es denn fair zu sagen, das hängt damit zusammen, dass der Körper erstmal, wenn er es nicht gewohnt ist, so gestresst wird, dass die Selbsterkenntnis, die ich gewinne, wenn mein Körper so unter Druck gerät sozusagen, weil ich ihm was Wichtiges entziehe, dass das eine andere Form der Selbsterkenntnis ist, als wenn ich sag mal jetzt, mich auf die Couch lege, platt gesagt.
Ja. Ich meine, die Analogien, die sehe ich zwischen Fasten eher zu anderen grundlegenden Dingen, wie zum Beispiel Schweigen oder Meditieren, wo es ja auch um Askese-Erfahrungen geht, also Erfahrungen, das weniger ist mehr. Mhm. Ja? Und da sehe ich eher die Analogie. Ja. Wenn die Motivation zum Fasten klar ist, also wenn es nicht nur um Selbstoptimierung geht, sondern um Fragen geht der Selbsterkenntnis im weitesten Sinne, ja, dann sage ich, unterwerfe mich jetzt einem Mechanismus und einer Phase, in der ich etwas mehr über mich erfahren will, ja, dann glaube ich, dass das Fasten eine Möglichkeit gibt, den Vorgang zunächst einmal zu unterscheiden in einzelne Phasen, wie wir es diskutiert haben, die Vorbereitungsphase, die Anpassungsphase, wo es dann kritisch wird, wie Sie gerade sagen, dann die eigentliche Fastenphase, dann die Refeeding-Phase, wo man wieder anfängt und dann der Reset. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass Fasten aus psychologischer Sicht auch die Möglichkeit gibt, sich mit so grundsätzlichen Mechanismen wie Selbstwirksamkeit oder Loslassen psychologisch auseinanderzusetzen. Und dann werden auch unterschiedliche, ja, ich möchte fast sagen, unterschiedliche Bewusstseinsschwerpunkte sichtbar. Nicht? Also wir sehen bei unseren Patienten, und wenn sie selber fasten, können sie das auch sehen, wenn sie mit ihren körperlichen Funktionen identifiziert bleiben, dann geht es um Darmfunktion, um Körper, um Schlaf und dergleichen. Und sie können sich von dem desidentifizieren. Sie können sich aber auch von...
Also von positiver ausgedrückt loslassen, also entspannen. Ja,
genau. Entspannen, aber sie können noch eine Ebene höher gehen und sagen, ich... Lass jetzt los, wenn es um meine Autobiografie geht, um meine Emotionen, um meine Lebensgeschichte geht. Und Sie können dann noch eine Stufe höher gehen und sagen, lass nicht nur meine Autobiografie, meine Emotionen los, sondern ich lass auch das Ego selber los.
Aber das sind ja dann Transformationsprozesse, die hinterher erst so, also die ja langlebiger sind sozusagen und die dann hinterher erst so richtig einsetzen.
Wobei, also bei den, also das kann ich eigentlich auch nur bestätigen, also bei den Patienten, die wir sehen, das ist eigentlich schon ganz deutlich, dass da laufen natürlich auch Lebensfragen aufgeworfen. Also dieses Durchbrechen der Routine, der Gewohnheit, dieser absolut. Verzicht, ja. das gibt dann einen Transfer, dass man sich natürlich auch fragt, ja, und sollte ich vielleicht auch sonst mal was durchbrechen, mal was ändern, mal was umprogrammieren? Das ist eigentlich die Regel. Es ist jetzt nicht so, dass alle gleich ihren Job kündigen oder eine Weltreise machen, aber da passiert schon sehr viel. Und das ist eigentlich auch in der überwiegenden Anzahl sehr, sehr positiv. Ja. Also manchmal muss man auch ein bisschen stabilisieren, wenn es zu bunt wird, ne? Das passt sehr gut zu den anderen Umprogrammierungen.
Unbedingt.
Aber ich vermute mal, Sie würden sagen, wenn sich jemand in einer Krise befindet, ist Fasten nicht notwendigerweise gute.
Ich würde es nicht im klinischen Kontext so nicht sehen. Okay. Ja? Also wenn Sie eine manifeste psychiatrische Erkrankung haben, dann ist Fasten kein Instrument. Ja, in erster Linie. Es ist ein Adjuvant bei leichten, mittleren, schweren Depressionen. Mhm. Aber im klinischen Kontext brauchen Sie immer auch einen Arzt dazu, das Ganze, oder einen Psychiater zumindest.
Ja, da wären wir schon vorsichtig.
Ne? Da wären wir vorsichtig.
Ich denke auch. Ne?
Weshalb es doch ratsam ist, zumindest wenn man es das erste Mal macht, das mit einer gewissen ärztlichen Aufsicht zu machen, wahrscheinlich.
Ja, vor allem also muss man unterscheiden. Also wenn man unter einer Erkrankung leidet. Dann sollte immer ein Arzt, eine Ärztin mit an Bord sein. Am besten sollte man es am Anfang dann auch wirklich in einer Klinik oder in einem Kurheim oder so, wo man erfahren ist, dann machen. Wenn man ganz gesund ist, dann kann man es wirklich auf eigene Faust machen. Und ich muss auch nochmal sagen, auf Medikamente muss man auch ein bisschen aufpassen. Ja. Also ich würde am Anfang immer eher ein bisschen mehr Betreuung empfehlen. Und dann kann man ja, wenn man erfahren ist, das abbauen.
Ganz gespannt bin ich, aber da können wir leider nicht drüber reden, weiß ich ja, über Ihre Untersuchung, was Krebs und Krebstherapie und dann auch Chemotherapie angeht, weil das betrifft ja wirklich sehr viele. Gut, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis die Studien kommen. Ja. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen fürs Gespräch. Das war unsere Sendung zum Thema Fasten. Sie finden wie immer weitere Hinweise, auch Buchhinweise, Buchbesprechungen auf unserer Internetseite dreisat.de/Skobel. Fasten, das zeigt ja die Sendung hoffentlich, programmiert nicht nur den körperlichen Stoffwechsel um, sondern verändert auch unser Bewusstsein und kann sogar unsere Psyche transformieren. Die klare Take-Home-Message lautet also, Fasten wirkt und zwar sehr gut und nachgewiesenermaßen. Auch wenn viele Details noch unklar sein mögen, insbesondere was das feinere Wechselspiel von Körper, Geist unter Bedingungen des Mangels angeht. Fasten zeigt, dass Verzicht extrem positive Auswirkungen haben kann. Und wenn es gelingt, das richtige Maß zu finden, kommen Körper, Bewusstsein und Psyche wieder ins Lot und damit vielleicht eben auch unsere Beziehungen zueinander. Und mit der Frage, ob Fasten auch im übertragenen Sinn vielleicht eine Schlüsselerfahrung für die notwendige gesellschaftliche und politische Transformation sein könnte, die wir ja alle im Moment bewältigen müssen, überlasse ich Sie jetzt Ihrem Abend und Ihrem eigenen Sachverstand. Fasten ist zu empfehlen und tschüss.